Ja, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, schön euch zu sehen, jetzt mal live. Ich habe ein bisschen was von euch natürlich schon gehört und freue mich jetzt heute Morgen hier zunächst erstmal mit Kerstin zu sein. Und meine Kids kommen danach. Unsere Kids, die sind dann im zweiten Gottesdienst mit dabei. Genau, die werden jetzt gerade mit Freunden über die Autobahn chauffiert hierher. Hier seht ihr mal ein Foto, damit ihr die Kids mal seht. Genau, weil ihr nicht in den Live-Genuss kommt, das sind unsere drei. Ja, ich bin heute hier, um mich zu bewerben. Das ist es ja, ein Stück weit. Ich habe wirklich überlegt, über was predige ich heute. Und dann kommen natürlich so Gedanken. Ich bin jetzt 11 Jahre im Dienst. Ich könnte meine beste Predigt rausholen, die ich jemals gehalten habe, wo ich die besten Rückmeldungen bekommen habe und die heute hier zum Besten geben. Ich habe mich für eine ganz andere Form entschieden. Tolle Predigten gibt es im Internet. Wenn ihr eine von mir hören wollt, gebe ich euch eine, schicke ich euch. Ich möchte heute einfach mit euch teilen, wer ich bin und wofür mein Herz schlägt. Denn ihr kennt mich noch gar nicht. Ich euch auch nicht. Ich habe so ein bisschen vorgetastet. Über die Gemeindeleitung und über Familie Huhn waren wir inkognito. Schon mal hier sogar als ganze Familie. Aber eigentlich, wir haben uns ja noch nicht begegnet. Ihr wisst noch nicht wirklich was von mir. Und ich habe mich entschieden, eine ganz schlichte Predigt zu halten. Wo ich einfach ein bisschen von mir erzähle, wer ich bin. Was mein Glaube ausmacht. Was ich für Gemeinde auf dem Herzen habe. Genau. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir das so spüren durften gerade im Lobpreis. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du der Mittelpunkt unseres Lebens bist, unseres persönlichen Lebens und auch hier dieser Gemeinde. Das verbindet uns und es tut gut, dass du diesen Raum hier füllst und dass du jetzt hier bist. Jesus, ich bitte dich einfach, dass du redest durch deinen Geist. Dass du durch das, was ich vorbereitet habe, was in meiner Lebensgeschichte einfach auch drin ist, heute hier reden kannst. In Verbindung mit deinem Wort, wo so viel Gutes einfach drinsteht. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Ich möchte ein bisschen erstmal erzählen, wo ich herkomme, damit ihr so einen Einblick habt. Ich komme aus einem dieser berühmt-berüchtigten christlichen Elternhäuser. Mit allen Vorteilen und Herausforderungen, die das auch hat. Ich habe dann so ein bisschen so die typische Karriere eigentlich gemacht in der Gemeinde. War in der Jungschau und als ich da fertig war, bin ich dann in den Teamkreis gegangen und bin dann aber in der Jungschau als Mitarbeiter hängen geblieben. Und so war das eigentlich immer. Ich bin in die nächsthöhere Gruppe reingekommen und war dann in der unteren Mitarbeiter und auch Leiter. Und das war echt toll, weil wir eine Jugenddiakonin hatten, die dann später Pastorin geworden ist und die mich einfach sehr im Blick hatte und gefördert hat und mir Verantwortung übertragen hat. Und ich glaube, das ist was ich heute mittrage, was mir schon wichtig ist für Gemeinde. Junge Menschen sehr früh in den Blick zu nehmen und zu fördern und ihnen Verantwortung zu übertragen, weil sie so angeleitet wachsen können im Gemeinderat. Was ganz Wichtiges. Und ich habe das so erleben dürfen, das finde ich was ganz Wertvolles. Ich glaube, sonst würde ich heute hier nicht stehen. In der Gemeinde, als ich in der Jugend war, da haben Kerstin und ich uns dann auch kennengelernt. Sie kam dann dazu und dann hat es gefunkt. Jugend ist kein schlechtester Ort, um Zukunft zu planen. Ja, ich wurde dann älter und dann kam wirklich so die Frage auch auf, was willst du eigentlich mal werden, Jörg? Und dann haben Leute zu mir in der Gemeinde gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, Pastor zu werden? Und manchmal ist das ja so, dass man das so ein bisschen im Witz sagt, aber es ist doch ein Ernst dahinter. Und so war das bei mir und ich habe das schon immer mal so überlegt und konnte mir das aber nicht vorstellen. Habe irgendwie zu viel Angst gehabt, was das alles bedeutet, weil das ist kein normaler Beruf. Gut, welcher Beruf ist schon normal? Aber ich habe so gedacht, boah, also mit großer Aufstiegschancen in der Gemeinde ist nicht so. Und jedes Wochenende arbeiten und umziehen, das waren so Dinge. Ich wollte mich orientieren und habe dann erstmal Zivildienst gemacht in der Schule für erziehungsauffällige Kinder. und dann eine Ausbildung zum Schreiner. Also ich weiß auch, wie man so ein bisschen was im Haus mit anpacken kann. Das ist auch nicht so das Schlechteste. Und dann war aber so die Zeit, wirklich die Spur jetzt mal fürs Leben zu legen. Und aus diesen ganzen Gedanken, Sorgen, die ich so hatte, habe ich gedacht, nein, ich mache jetzt erstmal einen ganz normalen Beruf, der mir so ein gewisses Gefühl von Sicherheit auch gibt. Und so das mit Gemeinde und so, das kann ich ja später nochmal machen. Da kann ich so, wenn ich so meine Träume erfüllt habe und auf sicherem Boden stehe, so peu à peu ein bisschen mehr in die Gemeinde reinrutschen. Und dann habe ich angefangen, Lehramt zu studieren in Frankfurt mit Theologie, wo ich dachte, das ist ja auch so, da kann ich ja den Kindern in der Schule ein bisschen was von Gott erzählen und kann ihm ja so auch dienen. Obwohl ich, und das muss ich sagen, innerlich wusste, dass das eigentlich ein fauler Kompromiss ist. Ich weiß nicht, kennt ihr das, dass man manchmal faule Kompromisse eingeht? Ja? Innerlich weiß man eigentlich schon, wo es hingeht, und äußerlich macht man dann irgendwie sowas, wo man denkt, man kriegt das rein, aber es ist nicht ganz so. Und Gott hat mir das auch ziemlich deutlich gezeigt. Einmal, dass ich, indem ich krank wurde, als ich 26 war, bin ich von jetzt auf gleich einfach umgefallen, ohne Vorwarnung, und im Krankenhaus auf der Intensivstation gelandet. Und es war lange, lange Zeit erstmal nicht klar, was ist. Und ich bin tatsächlich ein ganzes halbes Jahr ausgefallen, konnte nicht weiter studieren. Und es war so ein Schock, wo ich dachte, hey, ich bin 26. Im Nachhinein würde man jetzt sagen, okay, das war vielleicht nicht so lebensgefährlich, wie es in dem Moment ausgesehen hat. Aber in dem Moment war es so, hey, du könntest mit 26 sterben, das geht nicht. Das steht nicht in meiner Agenda drin. Und dann habe ich mich berappelt, und ein Jahr später waren wir im Urlaub auf Korsika und sind dort eingeschlossen worden mit mehreren Urlaubern auf einer Halbinsel durch ein Feuer. Und mussten da, also wirklich stundenlang wurde versucht, dieses Feuer zu stoppen und die Menschen rauszuholen. Und es war so der zweite Schock. Ein Mann ist tatsächlich gestorben. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und mein Weltbild will ich nicht sagen, aber meine Planung kam ins Wanken. Ich habe gesagt, hey, ich verfolge hier etwas. Ich baue mein Leben auf und habe immer so ein Später im Hinterkopf. Aber vielleicht gibt es das Später gar nicht. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, und ich muss das alles raffen. Da stecken natürlich unglaublich tiefe Prozesse drin. Aber die haben mich dann dazu geführt, dass ich Anfang 2004 tatsächlich mein Studium gecancelt habe in Frankfurt und dann nach Elstal gegangen bin bei Berlin und mich vorbereitet habe, Pastor zu werden. Und ich kann sagen im Nachhinein, es ist nicht immer leicht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber es ist meine Berufung, definitiv. Und die hat sich bestätigt. Und das ist einfach cool. Und ich bin dankbar, dass Gott seinen Weg gefunden hat, mir Brocken an der Stelle dann auch sehr deutlich zu sagen, welchen Weg ich gehen soll, dass ich in diese Berufung reinkommen durfte. Und das ist was, was ich, glaube ich, auch in meinem Dienst und in meinem ganzen Christsein gerne möchte. Ich möchte Menschen ermutigen, ihre Berufung zu finden. Weil ich glaube, dass jeder eine Berufung hat. Egal, ob das jetzt Pastor ist, das muss nicht sowas Vollzeitliches sein, aber jeder hat in seinem Alltag, in seinem Umfeld eine Berufung, und du gehst nicht nur zur Arbeit, um Geld zu verdienen, sondern es kann deine Berufung werden. Und das wünsche ich mir, mit Menschen unterwegs zu sein, wo wir das erkennen und ausarbeiten. Was ist deine Berufung? Ja, warum stehe ich jetzt hier? Das kann ich euch an anderer Stelle nochmal ausführlicher erzählen, wie es jetzt genau hier dazu gekommen ist. Aber grundsätzlich erstmal, ich bin in Ludwigsburg bei Stuttgart, oberhalb von Stuttgart, jetzt 11 Jahre Pastor. Mit erfüllten Zeiten, weniger erfüllten Zeiten, alles, was so Gemeindeleben mit sich bringt. Und dann kann manchmal der Punkt kommen, wo man so merkt, okay, Gemeinde hat sich entwickelt, ich habe mich entwickelt. Und irgendwie wäre es, glaube ich, gut, nicht weil irgendwas vorgefallen ist oder so, sondern einfach, dass man sagt, die Entwicklung darf weitergehen für die Gemeinde und für mich. Und wir gehen in einen Prozess, wo wir auseinandergehen. Das ist so seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres der Fall. Seitdem gucke ich mich ein bisschen um. Genau, und bin dann auf eure Anzeige gestoßen, die ihr im Internet veröffentlicht habt. Und da haben mich sofort einige Dinge sehr, sehr angesprochen, wo wir beide gesagt haben, Kerstin und ich, dass wir tragen so einen Wunsch im Herzen, wie Gemeinde sein darf und wo wir uns gerne mit einbringen würden. Und da waren einfach etliche Punkte, wo wir dachten, wo wir das gelesen haben, dachten, wow, ja. Gut, es ist Internet, deswegen gucken wir uns jetzt auch persönlich an und lernen uns persönlich kennen. Aber das war so der Grund, warum ich die Initiative ergriffen habe und gesagt habe, komm, da bewerben wir uns mal und gucken mal, was draus kommt. Ein Wort einfach nur, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, was so da bei euch im Internet steht, charismatische Prägung, das hat uns angesprochen, weil uns Lobpreis und das Wirken des Heiligen Geistes einfach ganz wichtig ist. Weil es die Grundlage unseres Lebens einfach ist. Liebevolles Miteinander hat uns sehr, sehr angesprochen, weil wir glauben, dass Gemeinde von Gemeinschaft kommt. Gebet hat uns sehr, sehr angesprochen, weil es das A und O, ansonsten sind wir ein Club oder ein Verein. Und wir haben auch wahrgenommen, dass ihr ein deutliches Engagement für Kinder habt und Jugendliche. Und das ist mir wichtig, weil, wie gesagt, da Menschen nachreifen in ihrem Glauben und auch in die Verantwortung hinein. Und ich möchte an so ein paar Punkten ein bisschen tiefer nochmal einsteigen, was mir so da auf dem Herzen liegt. Ich möchte ein paar Gedanken teilen zur Apostelgeschichte 2. Darüber habe ich bei uns in der Gemeinde vor 2-3 Wochen irgendwie auch gepredigt. Ich habe Pfingsten gepredigt, Heiliger Geist, klar, kennen wir alle. Und dann eine Woche später habe ich so überlegt, ich möchte nicht, dass es dabei bleibt. Was kommt nach Pfingsten? Wie geht es mit uns als Gemeinde weiter? Und dann habe ich über die folgenden Verse gepredigt. Und die möchte ich mit euch lesen. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Sie, das heißt die ersten Christen, die dann auch Christen geworden sind bei Pfingsten und nach Pfingsten, verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wir machen uns Gedanken, wir als Gemeinde Ludwigsburg, ihr sicherlich auch und viele Gemeinden, wie können wir wachsen? Wir wollen wachsen, nicht um unseren Raum zu füllen, sondern dass Menschen dazukommen und Jesus kennenlernen. Und wie machen wir das? Was ist das Rezept, was ist das Konzept, was wir brauchen, damit das passiert? Und dann fahren wir auf Seminare, Kongresse und lesen Bücher und versuchen das alles umzusetzen. Und klappt's? Hat's bei euch geklappt? Ich glaube, dass all das wichtig ist. Seminare, Konzepte, aber aus meiner Sicht, es ist zweitrangig. Es ist zweitrangig. Was mir hier so aufgefallen ist, als ich diesen Abschnitt gelesen habe, das ist die Schlachterübersetzung. Ich habe ein bisschen geguckt und dann habe ich die gewählt, ist diese Wendung Schlichtheit des Herzens. Das ist mir aufgefallen. Und das hat mich irgendwie betroffen gemacht. Ich habe mich gefragt, was ist denn diese Schlichtheit des Herzens? Und mir ist sofort so gekommen, ich habe das Gefühl, wir in unseren Gottesdiensten und Gemeinden versuchen eben nicht schlicht zu sein. Wir versuchen so viel Programm zu machen, um Menschen zu erreichen. Und ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch und schickt mich gleich wieder nach Hause. Programm ist gut und wichtig. Aber ich glaube, es ist nicht die Basis, weil die Schlichtheit des Herzens nicht da ist. Das ist das Wichtige. Und wenn wir in diesen Abschnitt reingucken, was ist diese Schlichtheit des Herzens? Was macht sie aus? Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie haben sich einfach um die Bibel herum getroffen, sie gelesen, ausgetauscht, sich gefreut über das, was an Hoffnung und Zuversicht da drin steht. Sie haben ihr Leben danach ausgerichtet. Sie wollten wachsen in der Liebe Gottes, im Dienst aneinander und füreinander. Sie haben das Brot gebrochen. Das ist nicht ein Ritual, was sie zu einer bestimmten Zeit gemacht haben, sondern es ist Zeichen echter Versöhnung. Sie haben Versöhnung gelebt. Ich kenne Gemeinden, die machen viel Konzept. Aber hinter der Kulisse sind sie so zerstritten, was soll denn da wachsen? Sie haben gebetet, Gebet hat Raum eingenommen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann immer man zusammenkam, wo immer man war. Gebet hat den Alltag durchflutet. Sie haben geteilt und unterstützt, das war ein liebevolles Miteinander, was sie gelebt haben. Und das alles sind Zeichen von einer wirklichen geistlichen Gemeinschaft, die diese Gemeinde ausgemacht hat. Und es ist eigentlich die Schlichtheit des Herzens. Gar nichts Großes, sondern das Herz hinzuhalten und es von Jesus durch seinen Geist verändern zu lassen. Dann entstehen barmherzige Persönlichkeiten, hoffnungsvolle Menschen, freundliche Menschen, hingegebene Menschen, und die haben Auswirkungen. Die fallen auf in der Arbeit, in den Sportvereinen, und da fragt man sich, hey, was hast du? Was macht dich so anders? Und ich glaube, es ist diese Schlichtheit des Herzens. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir rennen so irgendwie von einem Kongress zum anderen und versuchen irgendwo so diese olympische Fackel zu kriegen und das Feuer nach Hause zu tragen. Aber es ist in uns oder es ist nirgendwo. Das ist so mein erster Gedanke dazu, wie ich Gemeinde verstehe und Gemeinde gerne leben und auch bauen möchte. Ich glaube, es kommt aus dem Inneren heraus. Und mein Empfinden ist, dass Gott, wenn er so in die Landschaft guckt, auch in unserem Land, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wirklich Schmerz empfindet, wie Gemeinden rotieren und versuchen und sich ein Bein ausreißen, um Menschen zu gewinnen. Und er sagt, hey, guck auf dein Herz. Lass es in Schlichtheit einfach vor mir sein. Lass es in Schlichtheit einfach durch meinen Geist füllen. Dann geschieht die Veränderung in dir. Und dann geschieht die Veränderung in der Gemeinde. Das zweite Stichwort, was mir so aufgefallen ist und was mir persönlich auch wichtig ist, ist Gebet. Mir ist aufgefallen, uns, als wir eure Seite auch nochmal angeguckt haben, ihr habt unglaublich viele Gebetsgruppen. Die stehen so im Internet. Ich gehe mal davon aus, dass die auch so wirklich existieren. Ich finde das schön. Auch zu unterschiedlichen Themen Schwerpunkte gesetzt. Und für mich kommt so irgendwie rüber, ihr seid echt eine Gemeinde, die aus dem Gebet lebt. Und ja, auch das Miteinander, das Gemeindeleben aus dem Gebet her gestaltet und entwickelt, weil Gott da redet, in welche Richtung es gehen darf. Und auch hier, ich mache einfach mal so den Kontrast, manchmal gibt es Gemeinden, die so planen, dann haben sie irgendwas und dann beten sie noch schnell, legen den Segen Gottes drauf, dann machen sie es und passiert nichts. Und dann fragt man sich ja Gott, warum? Warum? Wir haben das doch gesegnet. Manchmal kommt es mir so vor, dass Gott sagt, ja, aber ihr habt mich vorher gar nicht gefragt. Und mir persönlich ist wichtig, ich möchte keine Gemeinde, die in einem Aktionismus lebt und dann noch schnell den Segen draufpackt, sondern ich wünsche mir Gemeinde, die wirklich aus dem Hören lebt. Und das wünsche ich mir für mich selber auch mehr, noch mehr. Ein bisschen bin ich drin und es gibt noch Wachstum. Auf jeden Fall das selber zu leben, auch meinen Alltag aus diesem Hören zu gestalten. Und ich habe Erfahrungen gemacht, wo das so war. Das sind die gigantischsten Erfahrungen, wo du auf Gott hörst und er plötzlich dir etwas sagt, wo du nie drauf gekommen wärst. Ich möchte auch hier eine kurze Geschichte nur anreißen aus 2. Chronik, aus Kapitel 20. Da wird Josaphat ganz stark bedrängt durch die Feinde. Und in 2. Chronik 20, Vers 16, 17 heißt es, sagt Gott, antwortet Gott zu Josaphat, morgen sollt ihr gegen sie die Feinde hinabziehen. Und siehe, sie kommen den Höhenweg von Zitz herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Und wie die Geschichte ausgeht, dürft ihr zu Hause lesen. Kapitel 20 zu Ende, es ist wunderbar. Das Volk Israel zieht wirklich nur nach oben und guckt, wie Gott eine ganz eigenartige Verwirrung schenkt in diese Feinde hinein und die bekriegen sich plötzlich selber und der Rest rennt in die Wüste und Israel muss nichts tun. Und es gibt Momente und Situationen in meinem Leben, in unserem Leben, auch in der Gemeinde, wo wir nicht weiter wissen und wo wir fast gezwungen sind, Gott alles hinzulegen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter, es gibt keine Lösung. Und Gott sagt, Klammer auf, keine menschliche Lösung, Klammer zu. Und jetzt komme ich mit meiner göttlichen. Und ich wünsche mir das einfach, das ist mir wichtig, Gemeinde noch mehr aus dem Gebet herauszuleben, persönlich aus dem Gebet herauszuleben, was ein Hören ist. Und nicht nur ein, wir legen den Segen obendrauf. Und wenn ihr so tickt, dann wird es durchaus passen an der Stelle. Ich habe einen dritten Punkt heute Morgen, der mir auch aufgefallen ist, der mich so ein bisschen angeteased hat, als ich eure Internetseite mir angeguckt habe. Ihr legt wirklich einen Schwerpunkt auf junge Gemeinde. Und ich weiß, das hakt überall, das hakt auch bei euch, das müsst ihr mir nicht erzählen. Das ist schwierig, das ist herausfordernd. Aber die Frage ist, stellt sich eine Gemeinde diese Herausforderung und sagt, hey, Kinder und Jugendliche sind uns wirklich wichtig und deswegen investieren wir uns auf Risiko. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Ich glaube aber, dass da auch Tiefe dahinter steckt. Wenn ich Gemeinden fragen würde, sind euch Kinder und Jugendlichen wichtig? Ich gebe euch Brief und Siegel drauf, 100% der Gemeinden würden antworten, ja, ist uns wichtig. Aber die Frage ist, lebt ihr es auch? Das ist der entscheidende Unterschied. Lebt ihr es, indem ihr Kinder und Jugendliche wirklich ernst nehmt? Indem ihr ihnen Raum in der Gemeinde gebt? Indem ihr euch investiert mit Zeit und mit Geld in diesen Bereich und mit Liebe und mit an der Stelle auch Programmen, die gut für sie sind und die sie abholen, wo sie sind? Auch ein wichtiger Bibeltext für mich. Ich gehe steil durch, aber ich möchte euch einfach viel zeigen von dem, was in meinem Herzen so ist. 2. Timotheus 2, die Verse 1 und 2. Da schreibt Paulus, so sei nun stark mein Kind, damit meint er Timotheus. Das ist nicht sein leibliches Kind, es ist sein Kind im Geist, im Glauben. Weil Timotheus durch ihn zum Glauben gekommen ist und gereift ist zum Gemeindeleiter. Durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast, unter anderem durch viele Zeugen, das befiehlt du treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch wieder andere zu lehren. Merkt ihr die Kette dahinter? Paulus, Timotheus, Timotheus, andere und andere wieder an andere. Kinder und Jugendliche sollen keine Mitläufer in der Gemeinde sein. Sie sollen nicht betreut werden, während wir hier unseren schönen Gottesdienst haben. Sie sollen einen Raum in der Gemeinde haben, wo sie Mütter und Väter im Geist haben, die sie wirklich anleiten können, die ihnen erzählen von ihrem Glauben, wie das geht, wie sie das erlebt haben und die sich selber einbringen dürfen. Jetzt schon, auch wenn sie noch klein, jung sind und Fehler machen. Aber die ihren Raum bekommen. Und ich glaube, es ist Gottes Gnade, dass er zulässt, dass es Jugendkirchen gibt. Da kann er diese Menschen, die jungen Menschen, auffangen. Und es ist wirklich Gnade. Aber ich glaube nicht, dass das Gottes erstes Ziel ist. Ich glaube, Gottes erstes Ziel ist, dass die Generationen gemeinsam zusammen unterwegs sind und gemeinsam Gemeinde sind und Gemeinde bauen. Und das kommt mir hier so vor. Und das finde ich schön und wichtig und wertvoll. So, das war jetzt mal so 3 Themen, wo ich euch einfach zeigen wollte, wo bei mir was angedockt hat und was ich dazu denke, was mir so ja, im Herzen dazu lebt und webt. Ich möchte 2 Dinge noch nennen. Das eine, einen Vers, der mir ganz persönlich wichtig ist und dann, wen ihr hier vor euch stehen habt oder was ihr erwarten könntet, wenn ich tatsächlich zu euch käme und wir gemeinsam uns auf die Reise machen würden. Diese beiden Punkte noch. Der erste, einer meiner Lieblingsverse, ich muss sagen einer, ich habe mehrere, aber das ist 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich hatte im Studium einen Professor, der genau über diesen Vers mal eine Vorlesung gemacht hat und ich kann das gar nicht beschreiben, der so vor uns stand und fast resigniert, traurig gesagt hat, naja, aber so toll ist es ja alles gar nicht. Weil wenn wir Christ werden, wird doch nicht alles neu. Es erfüllen sich dann ja doch nicht alle Träume und Wünsche, das, was man gerne an Veränderung hätte. Und das hat er wirklich, ich kann es kaum in Worte fassen, so gebrochen erzählt. Als wäre da irgendwas mit ihm passiert, als wäre da eine ganz tiefe Enttäuschung drin. Ich habe mich selber mit diesem Vers auseinandergesetzt und für mich ist es ein ganz, ganz hoffnungsvoller Vers. Ein ganz kraftvoller Vers, den ich mir immer wieder auch selber zusagen lasse von Gott her und den ich lebe. Wer in Christus Jesus ist, ist eine neue Kreatur. Warum? Weil er in Jesus schon alles hat. Und weil durch seinen Geist alle Möglichkeiten da sind und sich einmal erfüllen werden. Und jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen oder erzählen, was mir das nochmal ganz deutlich gemacht hat, was wir durch Jesus und den Heiligen Geist wirklich haben. Ich bin Allergiker und zwar leider hochgradig und ich bin gerade in meiner Hochzeit. Man merkt es nicht, weil ich unter anderem Tabletten gerade natürlich drin habe, aber zusätzlich habe ich ein kleines Wundermittel. Ich kriege eine Spritze. Es ist tatsächlich so hoch bei mir, dass ich meistens eine Spritze kriege, manchmal sogar 2. Und dieses Jahr war es auch wieder so weit. Und ich versuche immer so meine eigene Grenze so weit wie möglich nach vorne zu schieben und es lange auszuhalten. Und irgendwann, wenn gar nichts mehr geht und ich gar nichts mehr mit den Tabletten auch hinkriege, dann gehe ich zum Arzt. Und ich kann euch nicht erklären oder sagen, wie schön das ist, wenn dieser Arzt die Spritze bei mir in einen gewissen Muskel reinschiebt und dann abdrückt. Weil in dem Moment merke ich, es entspannt sich in mir alles. Weil ich weiß, jetzt ist das Zeug drin. Und innerhalb von 24 Stunden schießt sich das ins Blut und nach 24 Stunden habe ich keine Symptome mehr und nochmal 48 Stunden drauf und alles ist abgeheilt, was bis dahin in Nase und Augen irgendwie war. Und wisst ihr, so verstehe ich meinen Glauben. Ich glaube, wenn wir Jesus annehmen, dann bekommen wir den Heiligen Geist und er ist hundertprozentig da. Das ganze neue Leben, alles, alle Fülle in Gott ist in uns. Und sie wird sich eines Tages hundertprozentig erfüllen an uns, spätestens im Himmel. Das ist meine tiefste Hoffnung, meine tiefste Freude. Und ich weiß, dass bis dahin, bis wir mal im Himmel dann sind, zusammen und vor Gott, ganz viel von dieser Spritze, ich bleibe jetzt mal in dem Bild, sich schon freisetzen wird und in unserem Leben rauskommen wird, uns verwandeln wird. Und das ist die Reise und das ist der Weg, auf dem ich bin und der Prozess, der einfach Spaß macht und Freude macht, mehr von diesem Gott zu erleben, zu erfahren im eigenen Leben, wie er den Raum nimmt, wie er mich verändert, Persönlichkeit verändert. Und deswegen, ja, nach außen hin ist nicht alles neu. Und das wird es auch auf dieser Erde nicht. Da bin ich Realist. Aber nach innen trage ich das ganze neue Leben in mir und ihr auch. Und das ist die größte Freude und die größte Kraft. Und wenn wir da dranbleiben, dann wird das Raum nehmen, schon im Hier und Jetzt. Das finde ich einfach gigantisch für mich. Deswegen ist das ein ganz wunderbarer Vers für mich. Und ja, da mache ich mich gerne mit Menschen auch gemeinsam auf die Reise. Ja, zum allerletzten Schluss und dann ist die Predigt schon vorbei. Es geht dann immer schneller. Es ist ja keine Predigt, es ist so ein bisschen eine Vorstellung auch von mir, dass ihr mich erlebt, mich seht, mich hört. Am 11. Juli werden Kerstin und ich dann nochmal zu euch kommen und dann können wir ein bisschen Zeit haben, auch nochmal das ein oder andere zu vertiefen, Fragen zu stellen gegenseitig, uns noch besser kennenzulernen. Ich bekomme, je mehr ich euch so auf mich wirken lasse, echt Lust, merke ich, mit euch Gemeinde zu bauen. Aber letztendlich trefft ihr auch die Entscheidung im Hören auf Gott, was er so vorhat. Als was für ein Mensch oder was für ein Pastor wird ich kommen? Und ich kann euch jetzt schon sagen, nicht als jemand, der jetzt schon alles weiß, was er die nächsten 10 Jahre mit euch vorhat. Und letztendlich, glaube ich, ist das auch gut so. Ich habe sehr großen Respekt vor meiner Berufung, weil ich glaube, dass Gott sie mir wirklich aus Gnade geschenkt hat, nicht aus Verdienst. Und ich weiß, dass ich ein Mensch bin mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen und mit meinen Ecken und Kanten und die bleiben auch in Gemeinde nicht aus. Die wird man auch spüren und merken. Mein Verständnis, warum ich Berufung auch immer wieder annehme, ist, ich komme so wie David vor Goliath. Das ist so mein Gefühl. Nicht, weil Gemeinde für mich der Riese ist, sondern weil ich in David etwas sehe, was ich für mich in Anspruch nehme. Als David gegen Goliath kämpfen sollte, da kam Saul sofort angerannt und hat gesagt, ich habe hier eine richtig gute Rüstung. Die zieh an und dann wird es klappen. Und David hat die Rüstung anprobiert und hat gesagt, nee, klappt nicht. Das bin ich nicht. Das passt nicht. Ich überhöhe mich hier, ich mache mich größer, als ich bin. Es ist deine Rüstung. Zu mir passt es nicht. Was zu mir passt, ist eine Schleuder und 5 Steine. Und alle haben geguckt und gedacht, so, hä, geht gar nicht. Du hast die Realität hier nicht ganz erfasst, David. Und David war sich aber sicher, weil er hat gesagt, nein, es ist nicht nur meine Schleuder und es sind die 5 Steine, sondern das stelle ich Gott zur Verfügung. Und wenn Gott das nimmt, dann wird daraus was wirklich Gutes. Dann entsteht daraus Kraft. Und das ist mein Verständnis. Ich komme mit meiner Schleuder und meinen 5 Steinen. Und manchmal liegt da ganz viel Kraft drin und manchmal denke ich auch so, boah, ist das wenig angesichts dessen, was an Gemeinde, was an Bedürfnissen da ist, was an Wichtigkeit da ist. Und dann halte ich das Gott hin und merke, wie er aus dem wirklich was ganz Gutes und Segensreiches immer wieder machen kann und dafür bin ich ihm unglaublich dankbar. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, die in dieser Haltung miteinander unterwegs ist, dass wir letztendlich alle David sind, die nicht mehr haben als ihre Schleuder und ihre 5 Steine, aber sie haben das. Und wenn wir das einbringen, dann kann Gott wirklich was richtig Schönes und Großes und Wirksames draus machen. Untereinander, im Miteinander und auch für die Stadt, für den Kreis, in dem ihr hier seid, in Eichach. Und unabhängig davon, was mit uns gemeinsam passiert oder nicht passiert, das wünsche ich euch, dass ihr in dieser Freude unterwegs seid. Dass ihr nicht denkt, ihr seid ein kleines Licht oder ihr seid wenige oder habt wenig Kapazitäten, ihr habt schon viel. Eure Schleuder und eure 5 Steine, das ist echt stark. Aber mit Gott, da kommt erst die richtige Kraft rein. Und durch seinen Geist wirklich das, was er hier vor Ort wirken möchte. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für das Hiersein und Beisammensein in deiner Gegenwart und miteinander. Ich danke dir, dass du dein Licht überall auf der Welt anzündest und deine Gemeinde rufst und sammelst in einer ganz großen Individualität, die sie vor Ort sein darf. Ich danke dir für meine Geschwister hier in Eichach. Ich danke dir, dass du sie zusammengerufen hast, weil du der Mittelpunkt bist, weil du der Retter bist, der Herr und Mittelpunkt dieser Gemeinde. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du diese Gemeinde, diese Geschwisterschaft segnest. Dass du sie, so wie wir es gerade auch gehört haben, wirklich im Hören auf dich hältst. Du hast gute Gedanken und gute Pläne. Du hast Gutes in Gedanken, was du im Miteinander noch weiter schenken möchtest und auch, was du für diese Stadt, für Eichach, ja, einfach wirken möchtest. Und ich bitte dich, dass du ihnen immer wieder diese Ruhe und Gelassenheit schenkst, das als erstes von dir zu erspüren. Dich von dir beschenken zu lassen, denn du bist das Licht, du bist die Kraft, du bist die Hoffnung und du bist die Freude. Und wenn all das, Hoffnung, Kraft, Freude, Licht von dir her schlicht in unseren Herzen lebt, dann ist hier ein ganz großes Licht, eine große Flamme, die Hoffnung gibt, selbst in diesen wirren Zeiten, in denen wir gerade leben. Und ich bitte dich, dass du, ja, meine Geschwister hier in Eichach einfach ganz reich segnest. In deinem Namen, Jesus. Amen. Vielen Dank.